Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Also, ich habe in diesem Bad noch nie sowas erlebt.
Hier habe ich noch nie gehört.
Also, ich habe noch nie was gehört.
Wir wurden rausgeschmissen, weil wir ins Wasser, also vom Beckenrand gesprungen sind, durften wir aber nicht.
Wir haben wegen den Hausverbot bekommen.
Und danach haben wir uns rausgeschmissen, sind wir noch 7 Mal hintereinander reingesprungen.
Das sind Nachrichten gehört, dass es in Berlin sowas gibt.
Ich habe jemanden gefurzt.
Atem geschlagen.
Ja, das ganze Becken war voller Blut.
Politikpodcast 326 im Sommer. Man hört schon, der eine, der andere wird es ahnen, der Politikpodcast. Auch der Politik-Podcast, muss man sagen, geht baden ins Freibad. Kaum ein deutsches Medium, keine Zeitung, von der Bild über die FAZ, die Zeit, die Taz, alle haben sich mit Freibädern beschäftigt, was da los ist. Und wir haben diskutiert drüber, ob das jetzt auch ein Thema für den Politik-Podcast ist oder nicht, ob das ein reines Sommerloch-Thema ist, das ganz schnell wieder verschwindet, oder ob man dem mehr abgewinnen kann. Ich glaube, man kann dem mehr abgewinnen. Stefan Detjen ist am Mikrofon und ich bin froh, dass ich mit einer Kollegin, einem Kollegen zusammen bin, die uns jedenfalls einige praktische Erfahrungen und Beobachtungen beitragen können.
Ja, Luise Sammann ist hier, durchaus Freibad- und auch Kolumbiabad-Besucherin. Ich finde aber
Berlin,
auch
Berlin-Neukölln.
Berlin-Neukölln, genau.
Wirklich immer noch nicht verstanden
genau.
Haben. In aller Munde.
Das Neukölln, das verruchte
Neukölln. Du bist Kolumbiabad-Besucherin, nicht nur beruflich oder
nein,
ist das
beides.
Die schönste Seite deines Berufs, dass du dann professionell ins Kolumbiabad
sozusagen
gehst?
Sozusagen, nein, ich gehe tatsächlich mit meinen Kindern ins Kolumbiabad und werde das wie viele, viele andere Neuköllner auch weiter tun. Auch wenn man sich das ja außerhalb von Neukölln oft nicht vorstellen kann, wenn man das verfolgt. Aber auch beruflich natürlich.
Zum Beispiel in Bayern kann man sich das, glaube ich, kaum vorstellen, denn da haben wir eine Leitung hingelegt.
Servus, hier ist Michael Watzke, der Bayern-Korrespondent in München.
Gehst du auch ins Freibad?
Ja, ich bin tatsächlich auch oft im Freibad anzutreffen mit meinen Kindern, im Michaelibad, nicht weil das nach mir benannt wäre, sondern weil das ein schönes, großes, vielleicht das schönste Freibad in München ist, aber auch das tatsächlich, in dem es Ausschreitungen gab vor einigen Jahren. Das war für München tatsächlich was Neues oder etwas, was nicht häufig passiert. In Michaelibad gab es das, ist aber wie gesagt schon 4 Jahre her. Der Münchner geht auch gerne an die Isar, also bei uns würde das also nicht heißen, pack die Badehose ein und dann raus zum Wannsee, sondern raus zum Flaucher. Da war ich mit meinen Kindern auch. Also Wasser, ob im Freibad oder an der Isar oder an den Seen,
oder spielt
eine wichtige Rolle.
Englischen
und deswegen,
Garten.
Oh ja.
Ich glaube, man spürt schon, also Schwimmbäder sind irgendwie ein wichtiger Ort. Und ich glaube, würde ich mal als These in den Raum stellen, dass diese Intensität der Debatte, die wir da erlebt haben, auch was damit zu tun hat, dass Schwimmbäder, Freibäder im Sommer ein ganz besonderer Ort in unserer Gesellschaft sind. Orte, wo sich auch historisch gesehen Gesellschaft findet. Also wenn man sich das mal anschaut, wo kommt das eigentlich her? Schwimmbäder, öffentliche Schwimmbäder in der Geschichte, das ist so in Deutschland in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. 40er, 50er, 60er Jahre, da kommen die auf. Also in einer Zeit, in der sich unsere Gesellschaft, so wie wir sie heute haben, als moderne Massengesellschaft, als Industriegesellschaft formiert und dann auch der Staat als Sozialstaat eine Rolle einnimmt, soziale Angebote macht an die Menschen und dann in Gestalt der Kommunen kommt und solche öffentlichen Schwimmbäder einrichtet. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeschaut, es ist tatsächlich so, dass das ein nicht ausschließlich deutsches, aber ein sehr deutsches Phänomen ist. Ich glaube, im europäischen Vergleich gibt es jedenfalls wenige Länder, die so viele öffentliche Bäder, Hallenbäder und Schwimmbäder haben wie Deutschland. 6.000 in Deutschland, etwa 4.000 in Frankreich. Ich glaube, insofern haben die gesellschaftlich eine Bedeutung und dann würde ich mal sagen, auch individuell. Also wenn man ins Freibad geht, das ist eine Zone, ja, da geht man leicht bekleidet rein, das hat viel mit Körperlichkeit zu tun, da entsteht eine Zone von einer gewissen Intimität, vielleicht auch Vergleich und so weiter. Und ich glaube, dass das deswegen auch so entzündlich ist und jeder sofort was damit anfangen kann, wenn man über Freibäder spricht.
Es ist so ein bisschen unser Heiligstes, ne, was da angegriffen wird. Also ich glaube jetzt, wir würden nicht so einfach so über Freibäder diskutieren, sondern es ist, was da zusammenkommt. Also auf der einen Seite dieses, wie du gerade beschrieben hast, unsere deutsche Institution, das Freibad, mit der jeder was anfangen kann. Und ausgerechnet diese migrantischen Jugendlichen, die da jetzt für Unruhe sorgen. Also ich glaube, das prallt aufeinander. Und das macht es dann so entzündlich, dass da jeder plötzlich sich auch zu äußern muss, ne? Ob es Herr Scholz sei oder Heinz Buschkowski. Also jeder hat eine Meinung dazu.
Ja, wenn ich das mal aus der Münchner Perspektive sage, aus der nördlichsten Stadt Italiens, hier ist das Freibad aus meinem Gefühl heraus der Spiaggia von Italien, der Strand. Oder in Spanien wäre es der Playa. Da findet das Leben statt im Sommer. Vielleicht ist der italienische Strand noch wichtiger für die Italiener als das Freibad für den Münchner. Aber ja, da wird alles verhandelt, da wird Gesellschaft im Großen und im Kleinen nachgelebt. Und ja, dann kommt eben noch, ihr habt es wunderbar beschrieben, auch dieses Körperliche, das Vergleichen, wie gehe ich damit um? Die Jungs und natürlich auch die Männer schauen den Frauen hinterher. Gerade eine Riesendiskussion in München, dass Frauen jetzt oben ohne in den Freibädern baden und sich sonnenbaden dürfen. Da gab es Diskussionen, aber jetzt ist festgestellt worden, die dürfen das. Und das sind da werden Dinge verhandelt und deswegen ist es so spannend, glaube ich.
Ja, auch ein literarisches Motiv. Ja, gibt ganze Freibad-Romane. Friedo Schlein, Münchner Autor, hat vor längerer Zeit schon ein Buch geschrieben, hübschen Roman, Schwimmbad-Sommer, so ein Coming-of-Age-Roman, die Jugend, die Erwachsenwerdung im Freibad. Und jetzt zuletzt Arno Frank, Seemann vom Siebener, also auch so ein Schwimmbad-Gesellschaftsroman. Übrigens fand ich interessant, wenn man von migrantischen Jugendlichen jetzt spricht und das wird ja noch ein Thema werden, jetzt auch in diesem Podcast. Für mich die erste Verbindung der Migranten oder unserer Gesellschaft, die sich dann mit ihren Migranten im Schwimmbad findet, sind Erinnerungen an Hallenbäder. 2015, 2016, da bin ich regelmäßig in Hallenbäder gegangen und da konnte man dann Schwimmkurse sehen, in denen Flüchtlinge schwimmen gelernt haben. Und das fand ich total anrührend. Also arabische oder afrikanische junge Männer, die wahrscheinlich zu einem großen Teil lebensbedrohlich irgendeine Seereise gemacht haben, um hier irgendwie anzukommen und dann gesagt haben, jetzt lernen wir schwimmen im öffentlichen Schwimmbad in Deutschland. Und jetzt kommt aber nochmal diese Verbindung von Migranten und Schwimmbädern in einer ganz anderen Form auf. Vielleicht ist das der Moment, wo wir wirklich mal eure Erfahrung nutzen und ihr mal erzählt, was da tatsächlich los war. Fang mal an, Luise. Columbia-Bad, warum kommt das jetzt so in die Schlagzeilen?
Ja, Columbia-Bad ist ja, da musste ich jetzt auch gerade noch dran denken, als du von den Geflüchteten gesprochen hast. Im Columbia-Bad haben wir natürlich diese bunte Mischung von Neukölln. Ne? Ich will nicht sagen von Berlin, weil Neukölln ist nochmal speziell, aber die haben wir im Columbia-Bad. Also wir haben da auf der einen Seite eben wirklich viele migrantische Familien, nicht nur Jugendliche, ja, Familien. Dann die hippen Neuköllner, die auch die oben ohne gerne schwimmen, die anderen, die irgendwie im Ganzkörperschleier, also all diese Dinge, die treffen ja im Columbia-Bad aufeinander. Da sind an besonders heißen, gut besuchten Tagen bis zu 9000 Menschen, habe ich nochmal jetzt gehört. Also das ist schon wirklich eine Kleinstadt so ungefähr, die dann da zusammen am Pool liegt. Ne? Und natürlich treffen da Welten aufeinander im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist eben für all diese Gruppen, würde ich sagen, ein fester Bestandteil des Sommers in Berlin. Also das Columbia-Bad ist ja auch wirklich einfach ein wunderschönes Bad. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen für alle, die es nicht kennen. Also es ist wirklich mit riesigem Baumbestand und weiten Wiesen. Also es ist ein sehr schöner Ort. Und da ist in Neukölln auch nicht so viel. Also man kann eben nicht mal kurz ans Spreeufer, ne, wenn man in Neukölln wohnt. Und Neukölln hat 330.000 Bewohnerinnen, Bewohner. Und die können nicht alle, fliegen auch nicht alle in Spanien Urlaub vielleicht. Und das Columbia-Bad fängt das so ein bisschen auf.
Mhm. Schwimmbäder, wenn ich jetzt Schwimmbäder in Bayern mir vorstelle und weil ich da auch mal eine Zeit lang gelebt habe, kenne ich sie auch so ein bisschen, dann kommt mir am ehesten dann doch so der Vergleich zu diesen Ali Mitschgutsch Kinderbücher mit den Wimmelbildern. Ja. Und da ist dann der fröhliche Schwimmbadsommer. Aber ich habe auch an eines gedacht. Ich glaube, auf allen diesen Wimmelbildern von Ali Mitschgutsch im Schwimmbad ist irgendwo auch die Zankerei drauf. Irgendwo wird da einer ins Becken geschupft und irgendwo raufen sich welche.
Was überhaupt nicht erstaunlich ist, ne? Wenn man einfach denkt, wie viele Menschen da auf einem Haufen hängen. Ja.
Michael, erzähl mal, wie ist das in München, das Schwimmbad?
Ja, tatsächlich finde ich, das Wimmelbild passt ganz gut. Und als Münchner sagt man ja oft, wenn andere über Bayern reden, über die Lederhosen und all das, das seien alles Klischeebilder. Aber wenn ich mit meinen Kindern im Michaelibad bin oder auch am Flaucher an der Isar, dann finde ich diese Klischeebilder tatsächlich. Die sind da. Da ist der Eisverkäufer, der sieht aus wie bei Ali Mitgutsch. Die Jugendgruppen und meistens und in fast allen Fällen ist es ja friedlich. Und tatsächlich gibt es da auch die Leute, die im Dirndl kommen und das Dirndl dann da ablegen. Und dann ist es natürlich umso seltsamer, wenn plötzlich dort ein Streit reinkommt, der eben über die klassische Zankerei zwischen zwei oder drei Menschen hinausgeht, sondern wenn sich dann plötzlich eine große, eine Massenschlägerei bildet, wo sich alle dran beteiligen. Ich habe das einmal selber erlebt und nicht in München, sondern in Nürnberg. Und was mich dabei so bedrückt hat, und glücklicherweise waren meine Kinder nicht dabei, war das Gefühl, dass ich plötzlich so ein machtloses Gefühl hatte, dass ich fast mit reingerissen wurde und nichts mehr tun konnte, um diese Entzündung von allen. Alle haben sich plötzlich da beteiligt, sind Teil dessen geworden. Manche haben versucht zu schlichten, es war nicht möglich. Dieser Kontrollverlust, der da entsteht. Und auch das Gefühl, selbst Polizei, ein oder zwei Polizisten könnten jetzt wahrscheinlich das gar nicht aufhalten, weil da sich so viel Hass aufstaut und so viel verhandelt wird, auch oft über Nationalitäten, verschiedene Nationalitäten und solche Dinge. Das, finde ich, ist dann etwas, was total im Gegensatz zu dem Gefühl von Freibad steht. Und das ist gefährlich. Deswegen wollte ich von Luise gerne wissen, wenn du sagst, du gehst oft ins Columbia-Bad oder vielleicht auch ins Prinzenbad, würdest du mit den Kindern jederzeit dorthin gehen, auch am Wochenende, wenn in Berlin 9000 Leute da im Bad sind, hier im Michaelibad waren es am Wochenende 8000 Leute, würdest du da hingehen und sagen, gar kein Problem, ich glaube, da wird alles ruhig bleiben und wenn nicht, dann gehen wir halt? Oder hast du schon das Gefühl, mit den Kindern lasse ich das jetzt lieber bleiben?
Nee, das habe ich überhaupt noch nie gehabt. Also ich würde tatsächlich da hingehen. Ich würde nicht hingehen, wenn es so voll ist, weil ich keine Lust habe auf stundenlanges Schlange stehen und so. Ich würde mir deswegen einen anderen Ort suchen, aber nicht, weil ich das Gefühl hätte, das ist mir zu gefährlich. Weil ich habe diese Situation erlebt, nicht die Massenschlägerei, die größte Massenschlägerei war ja letztes Jahr im Columbia-Bad, ne? Kann man vielleicht nochmal kurz dran erinnern. Da haben sich am Ende 250 Leute geprügelt, weil am Anfang Kinder mit einer Wasserpistole irgendwie eine Frau nass gespritzt haben und dann ging darüber ein Streit los und am Ende haben sich dann da 250 Menschen geprügelt. Und ich glaube, um diese Bilder nicht zu wiederholen, wurde dann dieses Jahr sehr viel früher reagiert, als es dann eben irgendwie eine Rangelei an der Rutsche gab und Jugendliche, die Anweisungen auch nicht befolgt haben, da wurde dann das Bad sofort geräumt. Und ich glaube, das war, um das nicht wieder passieren zu lassen. Ich habe solche Stresssituationen immer mal erlebt. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie diesen ganzen Ort für mich belastet. Und das ist auch so ein bisschen was an dieser Debatte jetzt, was, glaube ich, also vielen Neuköllnern geht das so, mit denen ich spreche, vielen Familien, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, die sagen, natürlich gehen wir da weiterhin. Aber außerhalb von Neukölln hat man jetzt halt wirklich dieses Bild, oh Gott, also was da los ist, das kann man gar nicht ertragen. Und das ist so ein bisschen problematisch.
Aber vielleicht musst du doch nochmal schildern. Ich meine, in der Tat, auch letztes Jahr war das ein Thema. Ich habe nochmal nachgeschaut in unserer Zeitungsrecherche-Datenbank. Man findet da auch viele Artikel. Das ist Thema der Berichterstattung. Aber diese öffentliche Reaktion, auch die politische Reaktion hier bei uns, ein paar Stockwerke unter uns in der Bundespressekonferenz, der Bundeskanzler äußert sich auf Nachfrage von Journalistinnen und Journalisten, aber der Bundeskanzler äußert sich dazu, diese Verdichtung von politischen Reaktionen, da werden wir noch drüber sprechen, was da alles zusammenkommt, aber das ist schon eine andere Dimension und ich hatte den Eindruck, auch weil man vorgewarnt war, weil man sehen konnte, es gab diese Warnungen von, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Bademeisterverbänden oder Berufsverbänden von der Gewerkschaft der Polizei, war man natürlich sensibilisiert und jetzt knallt das Thema nochmal besonders hoch, nachdem es wieder diese Vorfälle gab. Und vielleicht schilderst du, Luise, einfach nochmal, was da in diesem Jahr tatsächlich einfach los gewesen ist, wie sich diese politische Diskussion dann entzündet hat.
Ich glaube, die Diskussion hat sich tatsächlich jetzt einfach entzündet an den Vorfällen, die es gab. Also, dass es eben im Columbia-Bad, dass das wieder geräumt werden musste, ne? Zweimal auch, dass es im Sommerbad Pankow irgendwie einen Vorfall gab.
Also, das Columbia-Bad, muss man nochmal sagen, ist geschlossen worden, unmittelbar nach solchen Schlägereien.
Genau. Und einige andere Bäder auch hatten Probleme. Wobei man ja immer auch dazu sagen muss, ne, es gibt, glaube ich, 26 Bäder in Berlin. Das heißt, an den meisten Orten, das hatte Michael ja vorhin auch schon gesagt, in München, und das würde ich auch für Berlin sagen, an den meisten Orten verläuft ja alles friedlich. Aber es gibt diese Fälle. Und was dann ja passiert ist, ist, dass das Columbia-Bad geschlossen wurde. Also es wurde geräumt an einem Samstag, glaube ich, und am Montag machte es nicht wieder auf. Da standen dann wirklich viele Leute auch vor verschlossenen Türen da und waren ziemlich überrascht. Und es hieß aus betrieblichen Gründen, ne, hing dann da so ein Schild. Und dann hat sich herausgestellt, dass Mitarbeitende des Bades einen Brandbrief geschrieben hatten, schon im Juni, an die Bäderleitung. Und da eben Zustände beschrieben hatten, die sie nicht mehr ertragen würden. Wie eben Pöbeln, Spucken, Beleidigung von Frauen, von Transmenschen, Respektlosigkeit gegenüber dem Personal, all solche Sachen seien an der Tagesordnung und wären eigentlich nicht mehr tragbar. Und an diesem besagten Montag nach der Räumung hatten sich dann so viele Angestellte krank gemeldet, dass das Bad eben gar nicht mehr eröffnet hat. Und es war dann ja eine Woche geschlossen. Ich habe darüber berichtet, habe Interviews angefragt. Die Bäderleitung wollte nicht diesen direkten Zusammenhang bestätigen. Also mir hat keiner den O-Ton gegeben, ja, die Krankmeldungen liegen daran, dass es ne, so und so dazugeht oder zuging. Aber natürlich lag dieser Zusammenhang nahe. So.
Dann muss ich mal aus München fragen, weil du vorher so den Eindruck erweckt hast, also ich finde das gar nicht problematisch und das gibt's ab und zu mal vielleicht, aber die Menschen in Neukölln ärgern sich jetzt, dass der Eindruck entsteht. Aber ich habe auch mit Bademeistern in München gesprochen, die mir zwar nicht auf Band geantwortet haben, aber die im Hintergrund gesagt haben, ja, die Stimmung wird rauer, wir finden es auch schwierig oft, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir hier alles hinschmeißen. Aber wenn diese Menschen, die das jeden Tag mitbekommen, in den Bädern plötzlich hinschmeißen und so einen Brandbrief schreiben und so eine krasse Maßnahme machen, dann muss man das, finde ich, schon ernst nehmen, weil dann kann man nicht sagen, ah mei, so schlimm war es nicht, ist halt mal, es gehört halt dazu zu Neukölln, finde ich.
Das stimmt, das ist irgendwie so ein Balanceakt, ne? Ich würde auch auf keinen Fall, will ich den Eindruck entstehen lassen, dass ich das überhaupt nicht ernst nehmen würde oder das alles nur so wegnicken würde, aber trotzdem ist auch diese Reaktion, die ich jetzt wahrnehme, dass eben Menschen in München und überall, auch meine Schwester in der Schweiz, die mir dann irgendwie eine Nachricht schreibt, geht's euch gut? So, weißt du, wo ich so dachte, hallo, also jetzt, was ist denn hier los? Also das ist irgendwie so, das ist schwierig, da irgendwie die Balance zu finden, das stimmt. Aber auf der einen Seite würde ich sagen, man muss es irgendwie nicht übertreiben. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier kriegsähnliche Zustände in Neukölln haben. Auf der anderen Seite, ja, natürlich würde ich das ernst nehmen, wenn da Mitarbeitende so reagieren und mich fragen, was sagen die genau? Also weil wenn man mit denen spricht, sagen die meisten ja auch ganz konkrete Gründe, ne? Dass sie eben sagen, wir sind zu wenig, wir haben zu wenig Personal, wir haben das Gefühl, alleingelassen zu werden mit diesen Situationen. Ja.
Ich würde mal eine Lanze dafür brechen, dass das problematisiert wird, auch skandalisiert wird, denn es gab diese Vorwarnung und es gibt eine berechtigte Erwartung an eine Kommune, dass sie an einem solchen Ort mit der Bedeutung, über die wir gesprochen haben, dafür sorgt, dass man da in Frieden und in Ruhe und möglichst unbelästigt seine Zeit verbringen kann als Frau, als Familie, als Transmensch in München, als bei allem, was zu dieser Gesellschaft dazugehört, die eben auch anders aussieht als zu den 70er-Jahre-Zeiten, als Ali Mitschkutsch die Wimmelbilder gemalt hat, die ziemlich, wo glaube ich auch die Besucher nun mal alle ziemlich weiß und blauäugig gewesen sind.
Das ist der eigentliche Skandal. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber da muss ich gerade mal sagen, dass wir das Mitte Juli diskutieren. Also du sagst es selber, es war ja mit Vorwarnung. Wir hatten diese Vorfälle letztes Jahr, wir hatten sie in den Jahren davor, vor Corona. Wie kann es sein, dass wir Mitte Juli wieder anfangen, darüber zu diskutieren? Warum ist man nicht bereit? Warum
hat man kein Konzept? Na gut, da kommt, also ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Da beweist es sich, da erweist es sich, hat die Politik was getan, hat die Kommune die Probleme, die auf dem Tisch lagen, in Ordnung gebracht. Und dann kommen natürlich politisch zwei Dinge dazu, die das gerade in Berlin und jetzt gerade in dieser Zeit dann nochmal befeuert haben. Das ist zum einen die Situation, wir haben einen neuen Bürgermeister in Berlin. Und der hat die Situation ja auch sofort erkannt, ausgenutzt, hat sich jedenfalls ans Schwimmbad begeben und Maßnahmen verkündet, gezeigt, ich nehme das jetzt in die Hand. Von einer Zaunsituation, glaube ich, war das Wort gesprochen. Also eben haben wir auch schon gehört von Michael Kontrollverlust. Das sind ja alles so Begriffe, die kennen wir auch schon aus der Flüchtlings- und Migrationsdebatte. Also der Bürgermeister sagt, jetzt nehme ich es in die Hand. Und wir haben nicht nur einen neuen regierenden Bürgermeister in Berlin, sondern wir haben just genau zu dieser Zeit einen neuen CDU-Generalsekretär, Carsten Linnemann, der das auch sofort erkannt hat als ein elektrisierendes oder hochelektrisches Thema und gesagt hat, jetzt muss ganz schnell was passieren und mit dem Vorschlag kam, der natürlich auch nochmal die Medien gleich befeuert hat, die Idee der Schnellgerichte. Also die Leute müssen noch am gleichen Tag abgeurteilt werden. Schnelle Verfahren sind immer gut. Kann man nur dazu sagen, also es gibt in der Strafprozessordnung in der Tat gibt es Schnellverfahren, aber auch die haben ein Verfahren und vor 24 Stunden geht da gar nichts. Da gibt es eine Ladungsfrist, 24 Stunden muss allein geladen werden. Also selbst wenn am Morgen was im Schwimmbad passiert, die Staatsanwaltschaft sofort ein Schnellverfahren beantragen würde, dann könnte frühestens am nächsten Vormittag der Täter vor Gericht stehen. Aber lass mal das mal beiseite. Das gehört, glaube ich, alles mit zu den Umständen, die die Situation jetzt so besonders in die Öffentlichkeit gebracht haben.
Aber offensichtlich hatte man ja kein Konzept. Also ich als Bürgerin und Besucherin dieses Freibades möchte eigentlich erwarten können, dass eben gerade wenn es mit Ansage kommt, gerade wenn wir das jahrelang hintereinander haben, dass bitte im Januar man ein Konzept entwickelt. Wie sorgen wir dafür, dass es dieses Jahr nicht wieder zu solchen Vorfällen kommt? Und dass das nicht passiert ist, ist doch der eigentliche Skandal. Also, dass wir jetzt eben Mitte Juli wieder diese Szenen haben und dann in den Diskussionen eben über migrantische Menschen gesprochen wird, bevor man mal fragt, wo ist eigentlich das Konzept? Wo sind eigentlich die Verantwortlichen?
Michael, das war ja interessant. Du hast eine Reportage für uns gemacht und hast gesagt, in Bayern ist da einiges geschehen.
Ja, es ist natürlich die Dinge, die man immer Bayern zuschreibt und die teilweise ja auch stimmen. Also in Bayern ist die personelle Ausstattung der Polizei, auch die materielle Ausstattung der Polizei, wobei das bei Freibädern jetzt weniger eine Rolle spielt, aber die Ausstattung ist besser. Auch was Sicherheitsdienste angeht, München kann sich halt noch mehr leisten, glaube ich, als Berlin. Ich habe in den Freibädern in München tatsächlich auch Sicherheitsdienste patrouillieren sehen. Es gibt auch eine Diskussion in München über solche Organisationen, über Bürgerorganisationen. Aber die sehen aus meiner Sicht tatsächlich so aus, hatten blaue Overalls an und flößen da, mir ging es jedenfalls, so Vertrauen ein. Ja, es gibt da einfach Menschen, da merkt man, die sorgen hier für Sicherheit und die sind nicht zu sehr im Fokus. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich denen jedes Mal neben meiner Liegewiese stehen habe. Aber ja, das gibt Sicherheit. Das spielt eine große Rolle, weil im Falle des Falles, wenn sich also plötzlich so an einem entzündlichen Kern plötzlich eine Masse Schlägerei entwickeln könnte, dann muss schnell Personal da sein und nicht nur der Bademeister in seinem T-Shirt, sondern eben möglicherweise auch ein Polizist. Da gibt es zum Beispiel den Plan oder sogar schon die Umsetzung, dass Polizisten, die in Bayern ins Freibad wollen, in bestimmten Kommunen, München gehört dazu, Nürnberg auch, die bekommen freien Eintritt, werden also sozusagen angelockt, dass sie auch ins Freibad gehen. Aber wenn es eine Situation gibt, wo das Personal Hilfe braucht, dann gibt es eine schnelle Durchsage. Die Polizisten haben sich schon am Eingang zu erkennen gegeben, auch ihr Handynummer dort gelassen und dann sind die in 2 Minuten im Einsatz. Und bei 8000 Menschen im Michaelibad sind dann schon oft 5, 6 Polizisten in Zivil, die eigentlich nicht im Dienst sind, tatsächlich da und können dann schnell reagieren. Das ist ein guter Plan, finde ich. Und das musste man wohl noch nicht umsetzen, aber es ist für den Fall eine sehr gute Idee. Es gab eine zweite Idee in München, die hat sich leider nicht so als erfolgversprechend herausgestellt, vor 4 Jahren, als es auch in Münchner Bädern Ausschreitungen gab. Da ist der Badeintritt für Jugendliche kostenlos gewesen, wenn sie einen Badepass sich holen. Für diesen Badepass mussten sie allerdings ihre Personendaten abgeben. Und auch ein Bild wurde dann in diesen kleinen Pass reingeklebt. Damit wollte man erreichen, dass man nachher auch weiß, mit wem hat man es da überhaupt zu tun gehabt. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil viele haben da gar nicht ihre echten Personalien angegeben, sondern irgendwelche Fake-Personalien. Das war irgendwie locker möglich. Man konnte sich auch in jedem Freibad einen Pass holen und gab es Leute mit 5 oder 6. Also, das hat nicht funktioniert, aber es gibt Ideen und am Ende muss ich sagen, ein großer, großer Punkt für die Friedlichkeit in München, die, glaube ich, tatsächlich höher ist als in Berlin, ist, dass es einfach viele Menschen zivilgesellschaftlich gibt, die da das Richtige tun in solchen Momenten und die vielleicht verhindern, dass es erst zu einer Riesenschlägerei kommt. Ich hatte eine Dame in meiner Reportage, eine 73-Jährige, die sagt, sie grüßt allein schon, wenn sie ins Bad geht. Sie grüßt die Menschen. Das ist in München nicht so seltsam, wie es vielleicht in anderen Großstädten ist. Und dadurch entsteht schon eher so ein Gefühl von, wir sind hier in der Mehrheit und zwar nicht migrantisch oder nicht migrantisch, sondern wir, die Menschen, die keinen Ärger wollen, die im Notfall auch aufstehen würden und zeigen, wir sind da nicht dabei. Das ist in München einfach größer, glaube ich. Und das ist wichtig. Und solange es das gibt, ist die Wahrscheinlichkeit für solche Massenschlägereien auch geringer.
Das finde ich total den Punkt. Nur sowas kann man halt nicht herstellen. Also schön, wenn das ist ja auch in Berlin in bestimmten Stadtteilen so, ne? Also ist ja jetzt auch nicht so, dass Berlin, also ich könnte natürlich auch eine Reportage aus Berlin-Charlottenburg machen mit ganz, ganz anderen Eindrücken und O-Tönen, als ich sie jetzt aus Neukölln mitbringe. Aber wenn das in Neukölln nun mal nicht so ist, ne, da haben wir die Struktur, die wir haben. Und da können wir uns drüber empören und da können wir drüber mit dem Finger drauf zeigen. Es ist aber trotzdem so. Und wir müssen doch das nehmen, was wir haben und dann überlegen, wie gehen wir damit um. Und das passiert meiner Meinung nach nicht.
Und jetzt schilder uns nochmal, Luise, was wir da haben. Also ich glaube, in München gibt es kein Stadtviertel, keinen Stadtteil, der so geprägt ist von einer Vielfalt der Gesellschaft, von Migranten, wie das in Neukölln der Fall ist. Das ist das Besondere. Und wenn wir vorhin gesagt haben, es gab ja die Vorwarnungen, dann gehört jedenfalls in der öffentlichen und auch in der politischen Wahrnehmung gehört natürlich dazu Silvester. Auch da Neukölln, Randale auf der Straße, Kampfszenen zwischen Jugendlichen, Polizei- und Feuerwehreinsatzkräften. Und jetzt wird gesagt, das sind genau die gleichen Leute. Das ist genau das gleiche Milieu von migrantischen jungen Männern, die da ihre toxische Männlichkeit, ihre in patriarchalischen Strukturen gewachsene Männlichkeit aufleben. Was nimmst du da wahr?
Ja, ich glaube, das sind so Versuche, es ganz einfach einzuordnen, ne? Also wenn ich dann lese, es sind arabische Jugendliche zum Beispiel, habe ich im Tagesspiegel gelesen, da würde ich erstmal sagen, welcher Journalist kann denn einen Türkeistämmigen von einem arabischstämmigen und einem afghanischstämmigen unterscheiden? Das ist ja, also da machen wir es uns sehr, sehr einfach, dass wir versuchen einfach so zu sagen, okay, das sind die arabischen oder von mir aus auch migrantischen und es sind genau die gleichen. Also das würde ich gerne mal wissen, wer beweisen kann, dass das wirklich genau die gleichen sind.
Wissen wir inzwischen mehr über die von der Silvesternacht?
Wir wissen über die von der Silvesternacht, ja, das hat sich ja relativ dann zurückgeschraubt, ne? Dieses erst sehr eindeutige Bild. Was wir wissen, ist natürlich, und da sind wir auch wieder bei Neukölln, es geht ja gar nicht nur um das migrantische Milieu oder die Milieus. Wir haben auch einfach sehr viele Menschen auf sehr engem Raum. Wir haben sehr viel Armut. Wir haben sehr viel geringere Zugänge zur Gesellschaft als in vielen anderen Stadtteilen. Und ich glaube, das sind auch die wichtigen Punkte, die man einfach insgesamt sehen muss. Und dass die dann, wenn dann von diesen Menschen 9000 im Freibad aufeinandertreffen, dann entstehen da natürlich andere Dinge und auch an Silvester als halt.
Aber da will ich aus München mal einwerfen, also was die Zuordnbarkeit angeht, ja, dieses Arabische, das ist schon einerseits richtig. Andererseits, in den Fällen, in denen das in München passiert ist, also vor 4 Jahren, da hätte man das sogar nationalitätenmäßig zuordnen können, weil das waren Ausschreitungen zwischen verschiedenen Nationalitäten. Damals sind verschiedene Länder aneinander geraten. Das kann zum Beispiel Tunesier gegen Algerier sein oder eben auch türkische und kurdische Gruppen, die sich da dann aneinander geraten. Jetzt gerade habe ich von Bademeistern gehört, dass ein großer Punkt ist Syrer und Afghanen. Also das ist nicht so, dass man einfach mal sagen kann, das können wir ja eh nicht dingen. Da muss man dann tatsächlich auch genau hinschauen. Und ich glaube, was da auch eine große Rolle spielt, auch das wollte ich in meiner Reportage andeuten, was Konzepte angeht. Ich glaube, es braucht scharfe Regeln und diese Regeln müssen auch durchgesetzt werden. Und das fängt nicht erst bei der Klopperei an, sondern das fängt schon vorher an. Da muss deutlich gemacht werden, die Leute, die da in charge sind, ob das die Bademeister sind oder die Sicherheitskräfte oder dann die Polizei, die muss man ernst nehmen und die machen ernst. Und wenn es damit anfängt, dass man seinen Müll nicht da liegen lässt, sondern den in den Container bringt. Und wenn das jemand nicht macht, dann muss da jemand hingehen und muss sagen, Jungs oder Mädels oder liebe Erwachsenen hier, wer es auch immer ist, das ist ja nicht, müssen ja nicht nur Migranten sein, sondern das sind ja auch andere Familien. Jeder kann seine Sachen da einfach liegen lassen oder sie eben in den Container bringen. Da muss man aber sagen, okay, so nicht. Und das muss man durchsetzen. Und wenn natürlich eine Angst dann schon irgendwann da besteht, dass man die eigentlich gar nicht mehr ansprechen kann, weil dann kriegt man eins aufs Maul, dann läuft was falsch. Und das darf nicht passieren. Das läuft insgesamt in München besser. Da gibt's Regeln, die gelten für alle, die werden auch durchgesetzt. Und da gibt's auch eben eine Sanktionsmöglichkeit dahinter. Ich bin auch nicht Schnellgerichte, klingt mir immer ein bisschen zu martialisch. Aber ja, ich halte es auch für richtig, dass solche Prozesse möglichst schnell über die Bühne gehen. Weil einer, der sich eine Klopperei geleistet hat im Freibad, und der dann ein Jahr später oder noch ein halbes Jahr später erst vor Gericht steht, das bringt nichts. Das muss schneller gehen.
Also ich bin total bei dir. Es braucht klare Regeln und es braucht auch Sanktionen. Und dann ist es völlig egal, ob da ein Kroate an einen Türken geraten ist oder ein Afghaner an einen Syrer. Das ist an dem Punkt. Also wir können das, ne, es heißt dann immer, wir müssen das Problem doch benennen. Okay, benennen wir es. Nennen wir alle Nationalitäten, die ja meistens, also bei den meisten Berlin-Neuköllnern, das sind ja Leute, die hier in Neukölln, also das sind Neuköllner Jugendliche und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Da wird kein Erdogan kommen und dieses Problem für uns lösen. Und da werden auch nicht plötzlich Eltern, die sich die letzten Jahre nicht verantwortlich gesehen haben, die werden sich nicht morgen verantwortlich zeigen. Das heißt, diese ganze Empörung, die wir da die ganze Zeit, aber die Türkischen und aber die, das hilft alles nichts. Wir können das so oft benennen, wie wir wollen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Benennen reicht nicht.
Ja, aber ich würde noch mal drauf.
Wenn ich da an der Stelle auch noch mal da finde ich, wird das Thema Freibad plötzlich zu dem ganz großen Thema, das wir auch in den kommenden Wahlkämpfen verhandeln werden. Das Thema Zuwanderung, das Thema Asyl, das Thema Migration. Da ist natürlich allein schon die Benennung wichtig, finde ich, und das sage ich auch als Journalist, weil ich will das äußern. Ich habe nach meiner Reportage, als ich darüber gesprochen habe, dass es da auch um Nationalitätenkonflikte zwischen Kroaten und Serben und zwischen Afghanen und Syrern geht, mehrere Mails bekommen, wo mir vorgeworfen wurde, das sei rassistisch. Wieso spreche ich über sowas? Wieso benenne ich das? Ich benenne es deshalb nicht von vornherein, um darüber eine Aussage zu treffen, dass die Afghanen schlimmer seien als die Syrer oder die Syrer und die Afghanen schlimmer als die Kroaten und alle Ausländer. Darum geht's nicht. Aber man muss es benennen, weil da, wo die Probleme entstehen, muss man auch das Gefühl haben, wir reden darüber. Und dann ist es natürlich eine Frage. Ich meine, wenn in der Bevölkerung das Gefühl entsteht, wir müssen beim Thema Asyl, beim Thema Migration möglicherweise andere Wege gehen, als wir es bisher gehen, weil wir kommen an Probleme, die wir so nicht mehr lösen können. Und diese Probleme werden größer. Sie sind vielleicht noch nicht so groß wie in Frankreich, aber sie werden auch hier größer und sie wachsen uns über den Kopf. Und wir brauchen Lösungen. Vielleicht gehört zu den Lösungen dann auch, genauer zu schauen, wie viele können wir aufnehmen. Und das sind Dinge, da wird aus dem kleinen Freibad dann die große Politik. Und deswegen finde ich es schon wichtig zu sagen, da waren Nationalitätenkonflikte und da sind die und die Probleme aufgetreten und nicht zu sagen, naja, was hilft's uns, wenn wir wissen, da waren hier Kroaten gegen Serben oder Afghanen gegen Syrer. Am Ende spielt's ja keine Rolle. Da machen wir es uns zu einfach.
Aber es ist scheinheilig, finde ich, diese Riesenempörung, die immer wieder, ne? Du hast es eben angesprochen, Stefan, Silvester, wir haben eine Riesendiskussion, dann passiert nichts. Dann kommt Freibad, jetzt haben wir wieder eine Riesendiskussion, zeigen mit dem Finger, benennen das Problem, benennen die Hintergründe. Die Frage ist doch, wann passiert mal was? Also wir wissen es doch.
Naja, aber Luise, was muss passieren?
Ja.
Und Michael hat ja jetzt sozusagen den ganz großen Bogen schon gespannt, bis hin zur Frage Migrationsbegrenzung. Der ist ja, der steht politisch im Raum, da wird der Zusammenhang sehr direkt hingestellt. Obwohl ich jetzt an der Stelle sagen würde, hier reden wir zunächst mal, so wie Luise das gesagt hat, ja zu einem großen Teil nicht um Leute, die gestern oder 2015 hier angekommen sind, sondern die in Neukölln aufgewachsen sind, die Teil dieser Gesellschaft sind seit langem. Nun würde ich sagen, es ist zum einen wichtig zu sagen, es gibt Regeln, die gelten für alle in einer Gesellschaft. Gleichzeitig darauf zu schauen, wo sind gruppenspezifische Probleme. Und darin haben wir ja auch Erfahrung, nicht nur mit Blick auf migrantische Milieus. Das Phänomen, dass junge Männer gewalttätig sind, ist ja für uns kein ganz neues Phänomen. In den 50er Jahren wurde in Deutschland mal der Begriff der Halbstarken verwendet für junge Leute, die man dann Rowdies genannt hat, Rocker oder sowas. Das war auch so ein, schwang auch ein Gewaltphänomen wird. Michael, in Bayern gehört zum traditionellen Kulturgut das Format der Wirtshausschlägerei und das Oktoberfest, die Wiesen, ist auch regelmäßig von Schlägereien am Rande der Bierzelte begleitet.
Absolut.
Und wenn wir nach Ostdeutschland schauen, dann schauen wir auf Gewalt von jungen, sehr, sehr deutschen Männern, die da in Springerstiefeln durch die Gegend gehen und die 1990 vor Vertragsarbeiterhäusern gewesen sind und da Molotow-Cocktails reingeschmissen haben. Das sind gruppenspezifische Formen von Gewalt. Und deshalb würde ich schon nochmal auch nachfragen, Luise, die du das gut kennst, beobachtest, mit welchen spezifischen Antworten sollte man da reagieren, wenn man etwa auf Schulen, auf Bildungssystem, auf Sozialarbeit schaut und mit welchen gruppenspezifischen Phänomenen in Familien, mit Männlichkeitsbildern hat man es da zu tun?
Ich habe gestern mich mit einer Neuköllner Grundschullehrerin noch unterhalten. Die hat jetzt jahrelang an einer sogenannten Brennpunktschule gearbeitet, ne? Da gab es für 450 Schülerinnen und Schüler 2 Sozialarbeiter. Und das ist, nennen wir, eine Brennpunktschule in Neukölln. Und ich frage mich, wenn ich sowas höre, wie soll sich denn irgendwas ändern? Also ja, benennen wir die Probleme, aber dann müssen wir sie eben anpacken. Und das sehe ich nicht. Wenn ich dann gucke nach Silvester, es gab Frau Giffeys Jugendgipfel, dann werden da irgendwelche Gelder versprochen, dann fließen die ewig nicht. Jetzt heißt es kommen die Ersten, es gibt dann hier eine Mädchengruppe, wird finanziert und da nochmal irgendwie ein Resozialisierungsprojekt. Ich glaube, was wir brauchen, sind nicht einzelne Sondermittel und hier mal ein Jugendgipfel und eine Mädchengruppe. Wir müssen doch diese Regelstruktur. Und es kann doch nicht sein, dass wir sagen, das ist eine Brennpunktschule. Und dann haben die 2 Sozialarbeiter für 450 Menschen. Da sitzen in den Klassen Kinder, die aus schwer traumatisierten, geflüchteten Familien kommen, da sitzen Kinder, die völlig verwahrlost sind, da sitzen Kinder, die kein Deutsch sprechen, da sitzen Kinder, die ADHS haben, Legasthenie. Ja, und diese Lehrerin hat 26 von diesen Kindern jeden Tag vor sich und sagt selber, es kann nicht funktionieren, ich kann denen nicht gerecht werden. Und das sind ja Klagen, die wir immer wieder hören und an denen sich aber nichts ändert. Ich habe mit Sozialarbeitenden nach Silvester da gesprochen, da wo das damals passiert ist in Neukölln, ne? Der brennende Bus. Die haben auch gesagt, wir haben hier so viele Probleme, wir haben Jugendliche, da können wir ganz klar sagen, die bräuchten sofort psychotherapeutische Unterstützung. Finde mal in Berlin oder wahrscheinlich in ganz Deutschland einen Platz für eine psychotherapeutische Unterstützung. Da sagen die, wir sehen das, bei denen knallt es bald. Wir können das sehen, weil wir sind die Letzten, die noch mit denen in Kontakt sind. Und wir sehen, die haben ein riesen Aggressionspotenzial und das wird knallen. Wir können aber nichts machen, weil wir keinen Zugang zu irgendwelchen, und das wird jetzt alles auch noch gekürzt, letzter Satz, dann höre ich, dass der Paritätische gerade warnt, ne, dass mit dem neuen Haushalt die gerade in diesen Bereichen, also Migrationsberatung für Erwachsene, wird um 30% gekürzt. Psychosoziale Zentren werden von 17 Millionen auf 7 Millionen runter. Und das sind ja alles genau diese Dinge, die sich mit solchen Themen und Menschen beschäftigen. Und das wird jetzt auch noch runtergekürzt. Also ich frage mich, wer sich eigentlich noch wundern kann. Wir werden das nächste Freibad-Ding haben und wir werden auch Silvester wieder haben, weil ja niemand an die Ursachen geht.
Aber da sind wir, finde ich, an dem Punkt, dass wir fragen müssen, haben wir uns möglicherweise zu viel zugetraut? Haben wir es überall geschafft, dass die Menschen, die zu uns kamen und kommen, auch tatsächlich integriert werden können? Schaffen wir das? Da sind wir beim Satz der Kanzlerin. Und ja, da muss man nicht insgesamt eine Aussage treffen. Wir schaffen das nicht. Aber wir müssen, finde ich, schon gucken, wo schaffen wir es und wo schaffen wir es nicht? Welche Kommunen können das leisten? In München, in Bayern, würde ich sagen, können die Kommunen das noch besser leisten? Auch deshalb, weil die Jobs da sind, weil Menschen, die zu uns kommen und dann auch ein Auskommen finden und nicht von Sozialhilfe nur leben oder vom Kindergeld, weil die dann auch sich anders entwickeln. Und da müssen wir auch gucken, wo haben wir es nicht geschafft. Und wenn wir feststellen, hier schaffen wir es nicht, hier saufen wir gerade ab, weil wir das Personal nicht haben, weil wir die Leute nicht mehr erreichen, dann muss man möglicherweise auch sagen, okay, dann haben wir uns da zu viel zugemutet und dann müssen wir auch im Großen, auch auf europäischer Ebene, siehe Tunesien, siehe Abkommen, dafür sorgen, dass wir so nicht mehr überlastet werden. Das sind wichtige Fragen, finde ich, die aus dem Freibad hervorgehen. Und ja, am schlimmsten aus meiner Sicht, und das sehe ich auch als meine Pflicht als Journalist, ist, wenn wir einfach so tun, als gäbe es diese Probleme nicht. Und wenn wir sie nicht benennen oder wenn wir darüber weißeln und sagen, das wollen wir lieber nicht genau hinschauen oder wir kriegen das schon irgendwie hin, weil dann kriegen wir es nicht hin und dann werden die Situationen eher so, wie wir sie in Frankreich gerade erlebt haben. Und das, glaube ich, kann niemand wollen. Und deswegen ist es wichtig, das zu benennen und dann eben nicht nur im Kleinen, aber auch im Großen zu schauen, wo müssen wir korrigieren und den Kurs ein bisschen neu stecken.
Also ich gebe mal einen Hinweis, in der nächsten Woche planen wir einen Politik-Podcast, der sich mit den Fragen der europäischen Migrationspolitik beschäftigen soll. Da fällt das dann alles rein. Nun würde ich sagen, also Migrationspolitik ist das eine, das blickt in die Zukunft, aber das ändert ja alles nichts daran, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die so ist, wie sie ist. Dass das unsere Gesellschaft ist. Und eine Frage, die ich gern nochmal an Luise stellen würde, ist, weil du eben sehr viel von dem gesprochen hast, was der Staat tun soll. Sozialarbeit, Schulen besser ausstatten und so weiter. Ja, das ist das eine, aber welche Erwartungen sollten und können wir eigentlich richtigerweise an die Communities, an die migrantischen Communities selbst stellen? Ich erinnere mich an viele Reportagen, einige waren auch von dir nach diesen Silvesterereignissen in Berlin-Neukölln, wo du auf der Straße gewesen bist und Leute befragt hast, die Geschäftsleute, die Frauen mit ihren Kopftüchern, die da sitzen, die selber gesagt haben, das wollen wir nicht, wir sind empört drüber, das verzerrt das Bild von unserem Stadtviertel, von unserer Gesellschaft, so wie wir sie gerne haben wollen. Was geschieht da schon und welche Erwartungen sollten wir da stellen? Was können die auch selber tun?
Also ich glaube, dass man diese Erwartung, dass die Communities das unter sich regeln oder dass die einen für die anderen, ne, dass die Vernünftigen sollen jetzt auf die Straße gehen und sich irgendwie distanzieren oder die anderen zur Ruhe rufen. Also ich glaube, genauso wenig wie ich einem gewalttätigen Jugendlichen mich in den Weg stelle vielleicht, also wenn es wirklich jetzt hart auf hart kommt, ne, weiß ich nicht, ob ich, wenn da jetzt 10 junge Männer irgendwie ausflippen, ob ich mich denen in den Weg stelle, und genauso wenig erwarte ich das von einer Kopftuchtragenden oder nicht Kopftuchtragenden, aber arabischstämmigen
Frauen. Ich würde aber vielleicht eine andere Antwort geben. Wir haben ja hier neulich einen Podcast gemacht, wo wir viele Reaktionen drauf bekommen haben, Luise, mit Nalan Sipa, wo wir über die türkische Community in Deutschland gesprochen haben, im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Und das eine scheint mir wichtig zu sein, eine Lehre daraus auch, dass wir Diskursräume haben müssen. Also Diskursräume, wo in einer solchen Community in Deutschland oder mit der Community Gesellschaftsvorstellungen verhandelt werden können. Auch sowas wie Bilder von Männlichkeit. Normvorstellungen. Wer setzt eigentlich Normen? Wer setzt sie durch? Wir stoßen jetzt hier natürlich auch wieder an das Thema. Da wird jetzt manch einer sagen, na, da sitzen jetzt wieder schön der Stefan und der Michael und die Luise zusammen und reden über migrantische Communities. Ja, ich würde jetzt auch immer sagen, das ist unser Job. Trotzdem ist es ein Defizit und trotzdem haben wir ja da in dem Podcast damals auch zu Recht festgestellt, es ist wichtig, dass auch wir als traditionelle deutsche Medien diese Räume schaffen können, in denen solche Fragen verhandelt werden können, die dann aber auch adressiert werden müssen. Also wie verstehen wir uns als junge Männer? Wie gehen wir damit um? Was für Frauenbilder haben wir? Wie gehen wir damit um, wenn wir aus einer muslimischen Community kommen und damit konfrontiert sind, dass wir von unseren Töchtern erwarten, dass die sittlich bekleidet dahin gehen, dann sitzen da barbusige deutsche Frauen oder Transpersonen.
Genau, ich finde das ganz wichtige Themen und ich finde auch, dass man natürlich eine Erwartungshaltung haben kann, auch an Menschen muss, also ne, an jeden einzelnen, jedes einzelne Mitglied dieser Gesellschaft muss man auch Erwartungen haben. Aber dass es nicht genügend passiert, dass zum Beispiel ich dann auch von so Lehrerinnen aus Neukölln höre, dass es eben diese Eltern dann nicht zum Elternabend erscheinen und deswegen kann man sie ja gar nicht einbinden und so weiter. Das kann nicht bedeuten, dass wir als Staat, als Dominanz- oder Mehrheitsgesellschaft uns dann zurückziehen und sagen, wenn die selber nicht und die bringen sich doch selber nicht ein und kümmern sich nicht und dann machen wir es auch nicht. Letztendlich ist es unsere Verantwortung, weil, wie gesagt, diese Kinder und Jugendlichen und Menschen zu dieser Gesellschaft gehören und nicht Herr Erdogan das für uns lösen wird. Auch aus ganz egoistischen, also wir wollen doch selber ins Kolumbiabad gehen. Also es bringt uns nichts, das wegzuschieben und zu sagen, die gehören irgendwie nicht so richtig zu uns und wir wollen damit nichts zu tun haben. Ich finde, dass solange nicht ich von jedem Kind in dieser Gesellschaft und gerade in Neukölln weiß, dass es gute Betreuung in der Schule hat, dass es Zugang zu von mir aus und auch Erwachsene zu psychologischer Betreuung haben. Dass, wenn man in Neukölln sein Kind im Fußballverein anmeldet, in Berlin, dann wartet man ein Jahr. Solange das so ist, kann ich diese Empörungshaltung nicht nachvollziehen. Ne? Solange wir das nicht ausgeschöpft haben, als eines der reichsten Länder der Welt, ist das ein Armutszeugnis. Und solange das so ist, finde ich, können wir uns nicht hinstellen und sagen, aber die sollen sich im Kolumbiabad benehmen. Das reicht mir nicht.
Also lassen wir es mal vielleicht an der Stelle bei dem Appell von Luise. Aber wir haben noch einen Bonuspunkt in diesem Politik-Podcast. Denn wir haben gestern, als wir uns verabredet haben, das jetzt heute zu diskutieren, haben wir festgestellt, dass zeitgleich ein anderer Deutschlandfunk-Podcast, nämlich der Podcast Lakonisch Elegant, in unserem Berliner Funkhaus aufgenommen wird. Und die hatten sich, oh Wunder, das gleiche Thema vorgenommen. Und jetzt gibt sozusagen die Deutschlandfunk-Podcast-Schlusskonferenz, wie samstags in der ARD am Fußballnachmittag. Und wir schalten aus dem Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte ins Berliner Funkhaus. Und da höre ich schon irgendwas. Und sag
hallo,
mal, hallo
Stefan, hier ist Elena Gorgis.
Da ist Elena Gorgis, die wir auch von hier kennen. Und ihr seid mit eurem Podcast schon fertig.
Wir sind mit unserem Podcast schon fertig. Emily Tumi ist mein Name. Wir beide haben den Podcast Lakonisch Elegant von Deutschlandfunk Kultur gehostet. Und wir haben natürlich auch Gäste dabei gehabt. Das ist einmal Alice Botha und Arno Frank.
Alice Botha von der Zeit, die ich aus dem Flugzeug von verschiedenen Reisen kenne.
Genau, und Arno Frank, der Schriftsteller, der auch gerade ein Buch über das Freibad geschrieben hat, worüber wir natürlich auch gesprochen haben.
Und wir haben ein bisschen bei euch reingehört. Ich glaube, euer Zugang war viel ernsthafter und streitvoller als unserer. Wir sind ein bisschen ins Schwärmen gekommen und wir wollten euch mal fragen, was war euer Fazit? Also ist das eigentlich jetzt ein Sommerloch-Thema oder berührt das wirklich ganz grundlegende Fragen in unserer Gesellschaft?
Wer fängt an? Luise?
Ich würde ganz kurz sagen, es berührt auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es berührt ganz grundlegend in jeder Hinsicht. Ne? Also einmal dieses, was wir ja auch am Anfang hatten, dieses das Kulturgut Freibad und irgendwie, was da jeder mit verbindet und verbinden kann. Und dann aber natürlich auch die Aspekte der Diskussion danach, eben das Migrantische und wer sind wir eigentlich und wer wollen wir eigentlich sein als Gesellschaft.
Aus München würde ich sogar weitergehen und sagen, it takes a Freibad, um diesen amerikanischen Satz, it takes a village abzu... Im Freibad wird so viel verhandelt und deswegen werde ich euren Podcast jetzt unbedingt anhören, weil ich wissen will, was ihr da aus Kultur, historischer oder literarischer Sichtweise noch hinzufügt. Aber ja, im Freibad wird alles verhandelt, das Große und das Kleine. Und deswegen fand ich unsere Runde spannend und wichtig.
Also das ist ja toll, eure Runde von dem Buch von Arno Frank war bei uns am Anfang immerhin kurz auch mal die Rede. So ganz unkulturell sind wir auch nicht gewesen. Aber erzählt noch mal, was bleibt für euch übrig nach eurer Diskussion?
Na, wir haben uns ein bisschen dösend in die Sonne gelegt und uns der Erfrischung des Wassers hingegeben. Und dieses Element, was da gebändigt wird mit Chlor und quadratischen Becken und dem ganzen paradiesisch-magischen, was das so hat. Aber wir haben natürlich auch über die Debatte gesprochen, den Kulturkampf, der da stattfindet, die Widersprüche, die sich da vereinen lassen in diesen Bädern. Und das sind zum einen Bäder wie das Prinzenbad in der Großstadt, aber eben auch die zahlreichen Provinzbäder, in denen man natürlich ganz andere Szenerien sehen kann.
Und Arno Frank hat auch noch von der Kulturtechnik des Dösens gesprochen, also dass das auch so eine Zone ist, die eben diesen kapitalistischen Verwertungsmechanismen entzogen ist, im besten Sinne, also oder im besten Fall, also das ist natürlich auch bedroht und dass man das auch ein bisschen lernen muss, sich dem hinzugeben und das auszuüben.
Und mit Alice Botha haben wir natürlich auch über die Kulturtechnik des Schwimmens gesprochen, was ja letztlich eine lebensnotwendige Kulturtechnik ist und ja deswegen natürlich auch eine gesellschaftliche Relevanz hat.
Sehr schön. Also wer sich noch weiter ins Freibad, ins Dösen, ins Schwimmen vertiefen will, die und derjenige kann jetzt nach dem Ende des Politik-Podcasts noch hören. Lakonisch elegant. Der Kulturpodcast vom Deutschlandfunk Kultur gibt es auch in der Deutschlandfunk Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt.
Und wir freuen uns natürlich auch, wenn unsere Lakonisch-Stammhörer mal in den Politik-Podcast schalten. Und Stefan, ich wollte fragen, ist das eigentlich der Moment jetzt endlich nach vielen, vielen Jahren Radio, wo man grüßen darf? Weil ich weiß, dass meine Schwägerin totaler Politik-Podcast ist. Und jetzt hört die mich vielleicht endlich mal.
Ja, und tatsächlich würden wir an dieser Stelle auch Christine Watti nochmal grüßen und Moritz Metz. Denen ist nämlich zu danken, dass wir diese Live-Schalte im Podcast, was ja eigentlich ein Widerspruch an sich ist, heute meistern konnten.
Ja, toll. Der Moritz sitzt hier bei uns im Studio, ist unser Redakteur. Vielen Dank, der hat das mit vorbereitet. Danke auch an Ralf Seidler bei uns in der Technik. Das war's für heute im Politik-Podcast 326. Vielen Dank an euch alle. War interessant, spannend fand ich. Ich habe einiges gelernt. Wie immer Rückmeldungen, da freuen wir uns. Sprachnachrichten an 0160 9130 7007 oder an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Tschüss für heute, ab ins Freibad.
Tschüss.
Danke, ciao.